Rabe Info Podcast. Guten Tag, es ist Montag, der 8. Februar. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Anders Ferien machen, freiwilliger Arbeitseinsatz auf der Baumwollplantage. Kopf der Woche, Ute Krämer und ihr soziales Engagement in den Armenvierteln Brasiliens. Amik Jane Mackay, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar weiter gestiegen. Ende Monat waren fast 176.000 Menschen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote stieg in der Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 4,5%. Im Kanton Bern lag die Arbeitslosenquote vergangenen Monat bei 3,3%. Das entspricht gut 17.000 arbeitslosen Personen. Die Basler Zeitung Medien wechseln die Besitzer. Die Verlegerfamilie Hagemann und die Public Group verkaufen ihre Anteile an die Investoren Tito Tetamanti und Martin Wagner, wie es in einer Mitteilung heißt. Über den Verkaufspreis machten die beiden Parteien keine Angaben. Wagner wird neuer Verwaltungsratspräsident der Basler Zeitung Medien und Verleger der Basler Zeitung. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Matthias Hagemann bleibt Mitglied des Verwaltungsrates. Ziel der Übernahme sei, die Basler Zeitung als unabhängige Tageszeitung zu erhalten, ließ sich Martin Wagner zitieren. Man habe ein Signal gegen die Pressekonzentration in der Schweiz setzen wollen. Die Wettbewerbskommission WEKO untersucht die Zusammenarbeit zwischen dem Zürcher Hallenstadion und dem Ticket Corner. Die Abmachung, wonach Veranstalter mindestens die Hälfte der Eintritte über Ticket Corner vertreiben müssen, könnte den Wettbewerb behindern. Dies jedenfalls vermuten zwei Konkurrenten von Ticket Corner und haben darum Anzeigen eingereicht. Die Vorabklärung der WEKO habe Anhaltspunkte geliefert, dass die getroffene Vereinbarung als kartellrechtlich unzulässige Abrede beurteilt werden könne, schreibt die WEKO in einer Mitteilung. Außerdem könnte die Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen, indem sie die Veranstalter zum Vertrieb verpflichte, hieß es weiter. Zum ersten Mal in der Geschichte Costa Ricas hat eine Frau eine Präsidentenwahl gewonnen. Die 50-jährige Laura Chinchilla kam nach Auszählung von über 40% auf 46,9% der Stimmen. Dies teilte der oberste Wahlbehörde mit. Chinchilla dürfte somit bereits im ersten Wahlgang ihr Ziel erreicht haben, Nachfolgerin des derzeitigen Amtsinhabers und Friedensnobelpreisträgers Oscar Arias zu werden. Mit dem Sieg Chinchillas dürfte vor allem die Kontinuität der sozialdemokratisch ausgerichteten Politik von Oscar Arias sichergestellt sein. Sie gehört wie Arias der sozialdemokratisch orientierten Partei der Nationalen Befreiung an. Nach der Präsidentenwahl in der Ukraine hat sich der prorussische Oppositionsführer Viktor Janukowitsch zum Sieger erklärt. Knapp geschlagen ist Ministerpräsidentin Julia Timoschenko. Wahlumfragen sagen Viktor Janukowitsch am frühen Morgen wenige Prozentpunkte vor Ministerpräsidentin Timoschenko. Sie sprach jedoch noch nicht von einer Niederlage und warnte vor voreiligen Schlüssen. Beide Lager warfen sich gegenseitig Wahlmanipulation vor. Timoschenko drohte, das Ergebnis vor Gericht anzufechten. Wahlbeobachter des Europarates und des EU-Parlaments erklärten indes, ihnen lägen keine Hinweise auf Wahlmanipulation vor. Zum Wetter. Der Nebel lockert sich teilweise auf und es kann bei bis zu 2 Grad einige Sonnenstrahlen geben. Morgen ist es meist stark bewölkt und gegen Abend schneit es. Der Mittwoch zeigt sich dann wechselhaft mit etwas Schnee und so wird es dann auch am Donnerstag. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen auf maximal -3 Grad und es geht die Biese.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info vom Montag, 8. Februar. Meistens nimmt Mensch sich Ferien, um zu entspannen und nicht arbeiten zu müssen. Ein neues Reiseangebot stößt nun jedoch auf reges Interesse. Viele Schweizerinnen und Schweizer wollen in ihren Ferien unbedingt arbeiten und in einem Entwicklungsprojekt mithelfen. Zusammen mit dem Reiseveranstalter Globotrek bietet die Entwicklungsorganisation Helvetas Reisen nach Kirgisistan, Bhutan, Nepal und Guatemala an. Reisen, bei denen die Touristen 1 bis 2 Wochen freiwillige Arbeit leisten. Dazu Stefan Stolle, Leiter der Kommunikation bei Helvetas.
Helvetas wird seit Jahren immer wieder angefragt, ob es nicht möglich wäre, in einem Entwicklungsprojekt einen Einsatz zu leisten, als Volunteer, als Freiwillige. Das ist relativ schwierig, weil heutzutage die Projekte im Wesentlichen von lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgesetzt werden. Deshalb waren wir seit langem auf der Suche nach einer Lösung, um dieser Nachfrage nach Einsätzen in Entwicklungsländern Rechnung zu tragen.
Bei den Reisen, die nun angeboten werden, können Interessierte zum Beispiel 1 bis 2 Wochen nach Kirgisistan reisen und dort den Baumwollbauern bei der Ernte helfen. In dieser Zeit leben und essen die Freiwilligen bei der Bauernfamilie. Überspitzt könnte man es so bezeichnen: Die Westler machen Ferien und gehen den armen Bauern zum Spaß aushelfen. Eine Art Voyeurismus könnte entstehen. Das sei keinesfalls so, denn für die Bauern sei die Hilfe und der Besuch der Westler ein Gewinn.
Für die Bauernfamilie, die ihr Leben lang kaum eine Chance haben, einmal aus ihrem Land herauszukommen, ist es eine einmalige Chance, mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenzukommen. Die Welt kommt so quasi zu den Bauernfamilien. Sie freuen sich, so etwas zu erfahren von außerhalb ihres eigenen Umfeldes.
Die Bauernfamilien werden auf den Besuch der freiwilligen Helferinnen und Helfer aus dem Westen vorbereitet, damit sie wissen, welche Hygienestandards sich die Menschen gewohnt sind oder was sie im Zusammenhang mit Essen und Trinken beachten müssen. Die freiwilligen Helfer ihrerseits müssen sich im Vorfeld des Einsatzes mit der Kultur im jeweiligen Land auseinandersetzen.
Sie müssen sich bewusst sein, in was für ein kulturelles Umfeld sie reisen und was für minimale Anstandsregeln in dem Land einzuhalten sind.
Die Nachfrage nach Reisen mit freiwilligem Einsatz sei äußerst hoch und die Reisen dementsprechend schnell ausgebucht. Deshalb will Helvetas das Angebot ausbauen.
Eine Möglichkeit ist zum Beispiel Kakaoernte in Honduras oder in Vietnam, die wir prüfen, oder Feigenkaktusernte in Äthiopien. Hier haben wir verschiedene Ideen, die wir jetzt im Moment weiterentwickeln und im zweiten Halbjahr dann anbieten möchten.
Bei all diesen Reisen sei es aber wichtig, dass die Menschen den freiwilligen Einsatz im fernen Land nicht mit falschen Erwartungen antreten.
Im Vordergrund steht nicht das eigentliche Helfen auf dem Feld, wie zum Beispiel bei der Baumwollernte. Im Vordergrund steht wirklich der kulturelle und menschliche Austausch mit den Gastfamilien, bei denen man 1 Woche lang 10 Tage zu Gast ist.
Das sagt Stefan Stolle, Leiter Kommunikation bei der Hilfsorganisation Helvetas. Auf der Internetseite von Helvetas finden sich genauere Angaben zu den Reisen. Die Adresse lautet www.helvetas.ch.
Rabe Info 95,6.
Wie immer am Montag hören Sie an dieser Stelle unseren Kopf der Woche. Heute ist es Ute Krämer. Ute Krämer ist in Deutschland geboren. Vor rund 30 Jahren ist sie nach Brasilien ausgewandert. In den Favelas, den armen Vierteln von Sao Paulo, hat die heute 72-Jährige das Projekt Monte Azul ins Leben gerufen. Aus einer Idee wurde ein Großprojekt mit Schulen, Gesundheits- und Kulturzentren. Was Ute Krämer will, ist, den Kindern, die in den Favelas aufwachsen, eine Perspektive geben. Wilma Rall hat Ute Krämer zum Gespräch getroffen.
Ute Krämer, Sie sind 72 Jahre alt,
ja,
und Sie sind in Deutschland geboren, wie der Name,
ja,
schon sagt,
ja,
leben aber seit über 30 Jahren in Brasilien und haben dort ein Projekt in den Favelas in Sao Paulo aufgebaut. Können Sie,
ja,
das Projekt zuerst kurz umreißen?
Ja, ich müsste vielleicht sagen, dass ich eben vor vielen Jahren ausgewandert bin nach Brasilien, nach São Paulo. Und in dieser Stadt gibt es auch eine Schule, an der ich lange Zeit Lehrerin war. Und dadurch, dass diese Unterschiede zwischen den sozialen Schichten in Brasilien sehr stark sind und in Privatschulen hauptsächlich Kinder waren von der Oberschicht, hatte ich dieses starke Bedürfnis, den Kindern zu zeigen, dass Kinder, die zum Beispiel in Elendsvierteln leben oder auf der Straße leben, auch Menschen sind, die ihre Würde bewahren möchten. Und das war der Anfang, dass ich mit den Kindern von der Favela und meinen Schülern Spielnachmittage gemacht habe bei mir zu Hause. Und anschließend habe ich dann eine NGO gegründet. Und die hat sich dann eben so entwickelt, dass wir mehr als 1200 Kinder betreuen in verschiedenen Altersgruppen.
Und wie sieht diese Betreuung aus? Was machen die mit den Kindern?
Also zum Beispiel ist es so, dass die Eltern ja versuchen zu arbeiten. Augenblicklich ist es etwas schwierig, weil sehr große Arbeitslosigkeit ist. Aber auf alle Fälle möchten sie ihre Kinder, wenn sie eben Arbeit haben, nicht alleine in ihren Hütten lassen. Und als wir das merkten, dass eben manche Kinder zum Beispiel am Tischbein angebunden werden mussten, dann hatten wir zusammen mit den Müttern besprochen, dass es sehr wichtig wäre, zum Beispiel eine Kinderkrippe zu machen, wo die Kinder gepflegt werden und gefördert werden, dass sie auch Feste feiern können, ihren Geburtstag zum Beispiel. Und wenn dann die Kinder etwas älter sind, dann kommen sie in die öffentliche Schule, wo wir auch sehr darauf geachtet haben, dass sie wirklich in die Schule gehen können. Also zum Beispiel das Schulmaterial da ist.
Wie ist das mit den öffentlichen Schulen? Wie muss man sich das vorstellen? Sind da Schulen in den Favelas und da gibt es nur Kinder von den Favelas und die anderen Bessergestellten gehen in andere Privatschulen oder gibt es da irgendwie eine Durchmischung?
Also nicht direkt eine Durchmischung. Ich würde sagen, Favela und Unterschicht, die gehen alle in die öffentlichen Schulen. Also alle, die nicht so viel Geld haben, um jetzt eine Privatschule zu bezahlen.
Jetzt beinhaltet Ihr Projekt auch den Bereich Gesundheit. Sie haben das erste anerkannte Geburtshaus in Brasilien gegründet.
Ja, genau. Das ist, weil wir gleich am Anfang eigentlich gemerkt haben, dass viele Kinder einfach nicht lernen konnten, ja, weil sie voll waren mit Würmern und Krätze und alle möglichen Anämie und so weiter. Und dadurch hatten wir dann eben angefangen, so ein kleines Gesundheitszentrum aufzubauen mit den Männern in der Favela. Ganz einfach, es war nur eine Holzhütte. Aber im Laufe der Jahrzehnte hat sich das zum Riesengesundheitszentrum entwickelt. Und unter anderem haben wir eben auch diese Vorsorge für schwangere Frauen, die Nachsorge. Und wir machen ab und zu auch Geburten, aber wir machen noch nicht so viel Geburten, wie wir machen könnten, weil halt die finanzielle Unterstützung von dem Gesundheitsministerium noch nicht da ist.
Hinter dem Projekt Monte Azul steht eine NGO. Sie haben gesagt, im Bereich Gesundheit sei es schwierig, mit der Regierung zu kooperieren, mit dem Gesundheitsministerium. Wie ist das in anderen Bereichen? Wird Ihre Arbeit da abgestimmt mit anderen Projekten?
Ja, wir haben also schon damals in den 80er Jahren haben wir uns mit anderen NGOs zusammengetan, um bei dem Erziehungsministerium hauptsächlich finanzielle Unterstützung zu erzwingen. Um halt dem Erziehungsminister zu sagen, dass diese Kinderkrippen, die so privat irgendwie entstanden sind, Unterstützung brauchen. Dass da ein gewisser Prozentsatz von dem Geld, das wir ja bezahlen als Steuern, dass der eben zurückfließen muss. Und das ist der Fall jetzt, also schon lange, eigentlich schon seit 20 Jahren, dass die Kinderkrippen, dann auch die Werkstätten, die wir haben, unterstützt werden von der Regierung, also vom Erziehungsministerium.
Neben dem Bereich Schule, Ausbildung und Gesundheit umfasst das Projekt auch den Bereich Kultur. Sie haben dort in den Favelas auch Kulturzentren aufgebaut.
Genau, weil wir finden also, dass der Mensch nicht nur von Brot allein lebt. Und auch wenn er ganz arm ist, sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch auch kulturelle Bedürfnisse hat, also seelische Bedürfnisse hat. Und das merkt man ganz stark, wenn man auch in der Favela arbeitet, besonders dann mit den Kindern. Zum Beispiel, ich hatte selber eine Gruppe und jedes Mal kam ein Junge, der hieß Alexandre, und sagte nicht etwa, ich bin hungrig, ich möchte jetzt irgendwas essen, sondern er sagte immer, darf ich jetzt ein Bild malen? Und deswegen haben wir immer Theater gemacht, haben Musik gemacht, haben gesungen. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch mehr entwickelt, sodass wir jetzt in diesen drei Favelas, wo wir arbeiten, eben Kulturzentren haben und Kulturarbeit machen. Wir haben ein kleines Orchester, eigentlich gar nicht so klein mehr inzwischen.
Das ist die sehr schöne Seite der Favelas. Es gibt aber auch die andere, die extreme Armut, die große Kriminalität. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist eine ziemlich komplizierte Sache, weil als ich die Favela kennengelernt hatte, war verhältnismäßig viel Gewalt, also viele Morde auch und Totschlag. Und dann hat sich das im Laufe der Jahre sehr gebessert, einfach durch die Arbeit. Ja. Und nur in den letzten, würde ich sagen, 3-4 Jahren haben wir Probleme mit der Drogenmafia. die Drogen, die kommen allmählich, sickern so runter von der Oberschicht zur Mittelschicht und dann in die Unterschicht. Und die Mafia, die versucht natürlich jetzt, besonders wo die Jugendlichen sehr unterbeschäftigt sind, immer mehr diese Jugendlichen für sich zu gewinnen, weil verhältnismäßig schnell viel Geld verdient werden kann. Sodass wir wirklich eine kleine Gruppe haben von Jugendlichen, die also mit Drogen auch nicht nur benutzen, sondern eben auch ja, dealen. Ja. Das ist ein ziemlich schwieriges Problem, weil das die ganze Favela auch ein bisschen mitreißt. Und das Problem ist halt in Brasilien, dass das meistens mit dem Tod dieser Jugendlichen endet.
Denken Sie, dass mit dem Projekt, das mehr Gesundheit bringen kann, bessere Bildung bringen kann, dass das Jugendliche auch davon abhalten kann, in den Drogenhandel einzusteigen?
Genau, also wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Favelas, wo wohnen wir noch immerhin im Paradies. Also rein von der Statistik her, in São Paulo, also gibt es einen Stadtplan und da kann man sehen, wo am meisten Morde sind und dann gibt es einen anderen, wo man sehen kann, wo am meisten Kulturangebote sind. Und wenn man das vergleicht, dann wird es einem ganz, ganz klar, dass die Kultur, Freizeitgestaltung schon ein Mittel ist, um die Gewalt zu verringern. Es ist einfach ein Weg, um das zu vermindern. Ich habe es, glaube ich, kurz erwähnt. Die meisten Mitarbeiter eben sind von der Favela und dass man da Talente entdeckt, ja, dass da einfach große Fähigkeiten da sind und eine unheimliche Arbeitskraft. Und da muss halt ein Anstoß gegeben werden, ja, dass sie selbst das Vertrauen haben, dass sie diese Talente haben.
Sagt Ute Krämer, Initiatorin des Projektes Monte Azul in São Paulo.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, 8. Februar. In der Redaktion waren Wilmar Hall und Shane Mackay. Das Rabe-Info gibt's auch als Podcast unter www.rabe.ch. Ich sage Tschüss und wünsche allerseits einen wunderbaren Start in die neue Woche.
Rabe-Info Podcast.